7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Wir haben Freitag, den 26. Juli und wir befinden uns mitten in der Quartalssaison. So legen in der anstehenden 31. Kalenderwoche so unterschiedliche Unternehmen wie etwa Covestro, Siemens Healthineers oder auch VW Quartalszahlen vor. Es stehen aber auch wichtige geldpolitische Entscheidungen an. So treffen der Offenmarktausschuss der US-Notenbank Federal Reserve, aber auch die Notenbankgouverneure der Bank of England jeweils zusammen, um über die weitere Zinspolitik zu befinden. Einen besonderen Fokus legen wir jedoch auf die Quartalszahlen von Daimler Truck. Und dabei werfen wir auch einen Blick auf die europäische Nutzfahrzeugbranche insgesamt. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Joachim Herr, Korrespondent in unserer süddeutschen Redaktion, Andreas Hippin, Korrespondent in London, sowie Sabine Reifenberger, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Und wir starten mit Daimler Truck. Die legen nämlich am 1. August den Quartalsbericht vor. Und dafür habe ich meinen Münchner Kollegen Joachim Herr zugeschaltet. Hallo Joachim.
Grüß dich, Franz.
Joachim, einige Zahlen hat der LKW- und Bushersteller Daimler Truck ja schon Mitte Juli veröffentlicht. Was war der Grund?
Ja, aus Sicht der Aktionäre von Daimler Truck war das kein schöner Grund, sondern eher eine böse Überraschung. Plötzlich ist nämlich China in den Blickpunkt des Quartalsberichts gerückt. China ist auch für die LKW, für schwere LKW, der größte Markt der Welt. Die heimischen Anbieter, also die chinesischen, dominieren das Geschäft. Dennoch belastet China, genauer gesagt das Joint Venture Beijing Foton Daimler Automotive mit LKW der Marke Omen, das Ergebnis von Daimler Truck im zweiten Quartal mit 120 Millionen Euro, also doch ein erklecklicher Betrag. Das Unternehmen begründet diese negative Überraschung damit, dass sich der Markt in China weiterhin schwach entwickelt und deshalb sei der anteilige Buchwert des Joint Venture vollständig wertberichtigt worden.
Okay, das klingt nicht gut. Wie sieht es denn für die europäische Konkurrenz in China aus?
Ja, zumindest von Volvo, die auch schon ihren Quartalsbericht vorgelegt haben, ist bekannt, dass auch die schwedische Konkurrenz mit der Schwäche in China zu kämpfen hat, beziehungsweise diese Schwäche feststellt. Volvo rechnet nämlich jetzt für China nur noch mit einem Wachstum des Marktes für mittlere und schwere Lkw von ungefähr 4,5% in diesem Jahr. Und das ist verglichen mit der bisherigen Prognose 11,5% doch deutlich weniger.
Nun gibt es ja für Daimler Truck und auch die Konkurrenz wichtigere Märkte, Europa und Nordamerika. Wie ist denn die Lage dort?
Ja, richtig. Also das sind die entscheidenden Märkte für Daimler Truck, Traton, Volvo, also die großen europäischen Lkw-Hersteller, nämlich Europa, Nordamerika und auch Brasilien. Und da stellt sich schon länger eine schwächere Nachfrage ein. In Europa aktuell gehen Auftragseingänge und Absatz um mehr als 10% zurück. In den USA ist es nicht so stark, da sind es leicht einstellige Raten, niedrige einstellige Raten. Dagegen sieht es in Brasilien sehr gut aus. Dort hat es nämlich 2023 einen erheblichen Rückgang gegeben, weil es Vorzieheffekte gab aufgrund einer strengeren Abgasnorm. Aber jetzt in diesem Jahr hat der Markt wieder viel Schwung nach oben.
Okay, dann lass uns nochmal kurz zurück zu Daimler Truck und China gehen. Du hattest die Wertberichtigung erwähnt. Welche Folgen hat das denn?
Ja, doch erheblich. Wenn wir uns nochmal erinnern, also die Abschreibung in China, 120 Millionen Euro Ergebnisbelastung. Das wirkt sich auf die Umsatzrendite vor Zinsen, Steuern und Sondereffekte des Industriegeschäfts erheblich aus. Daimler Truck hat schon berichtet, dass diese Marge, die EBIT-Marge, bei 9,3% lag im zweiten Quartal, also von April bis Juni. Und ohne die Wertberichtigung wären es 10,2% gewesen, also fast einen Prozentpunkt höher. 9,3%, das ist derselbe Wert wie im ersten Quartal dieses Jahres. Allerdings im zweiten des Vorjahres waren es 10,3%. Und hier also ein Rückgang um einen Prozentpunkt.
Okay, das ist auf jeden Fall spürbar. Steht denn die Jahresprognose noch?
Also Mitte Juli hat Daimler Truck bekannt gegeben, dass der Ausblick für das gesamte Jahr aktuell überprüft wird. Kann also gut sein, dass das Management am 1. August eine Korrektur bekannt geben wird. Bisher rechnet der Vorstand mit einer bereinigten Marge von 9 bis 10,5%. 9,9 waren es im Vorjahr. Und die vorläufigen Zahlen haben ein gemischtes Bild abgegeben. Da kann man zum Beispiel sehen, dass die Segmente Mercedes-Benz und die Finanzdienstleistungen schlechter als erwartet abgeschlossen haben. Auf der anderen Seite hat das Geschäft mit den Lkw in Nordamerika und auch das Busgeschäft deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Also wie gesagt, es ist gemischt, aber mehr Infos dazu wird es wahrscheinlich am 1. August geben.
Okay, aber angesichts dieses gemischten Bildes herrscht ja dann eine gewisse Unsicherheit bei den Aktionären wohl. Wie reagieren die denn darauf?
Ja, also es war etwas überraschend, dass diese negative Geschichte in China sich zunächst kaum ausgewirkt hat auf den Aktienkurs von Daimler Truck. Über einige Tage gesehen hat der Kurs dann wieder das Ausgangsniveau erreicht. Allerdings jetzt in dieser Woche gibt er doch deutlich nach. Der bisherige Höchststand war Mitte März erreicht worden. Knapp 48 Euro waren es. Und verglichen damit ist es jetzt um 13 Euro schon runtergegangen. Also eine gewisse Normalisierung der Märkte ist schon länger eingepreist. Normalisierung heißt, also es gab 3 Jahre eine ungewöhnlich hohe Nachfrage nach Lkw. Das hing auch mit den Engpässen der Lieferketten nach der Corona-Pandemie zusammen. Aber dieser Auftragsberg, der ist jetzt schon deutlich geschrumpft und die Abschwächung, eine gewisse Abschwächung ist in den Kursen eingepreist.
Ja, du hattest ja vorhin auch Volvo erwähnt, beziehungsweise erwähnt, dass sie den Quartalsbericht Mitte Juli schon veröffentlicht hatten. Wie haben denn die Schweden da abgeschnitten?
Ja, also die haben besser als erwartet abgeschnitten und das kam bei den Aktionären auch sehr gut an. Ich nenne mal einige Zahlen. Also Volvo hat ja nicht nur Geschäft mit Lkw und Bussen, sondern auch mit Baumaschinen. Aber im Lkw-Segment gehört Volvo ohnehin zu den profitabelsten. Und da hatten die jetzt eine bereinigte operative Marge von 13,9%. Verglichen mit dem Vorjahr war das ein Rückgang um 2 Punkte. Das lag zum einen an den höheren Kosten für Forschung und Entwicklung und der Absatz, der ist zurückgegangen. Das wirkt sich natürlich auch aus auf das Ergebnis. Die Busse dagegen, insbesondere das Reisebusgeschäft, hat sich ja nach der Corona-Flaute erholt. Die haben zugelegt. Da ist die bereinigte operative Marge auf 8,5% gestiegen. Und das war mehr als doppelt so viel wie im Jahr vorher. Aber man muss natürlich wissen, das Busgeschäft ist für alle Hersteller deutlich kleiner als das Lkw-Geschäft.
Okay, aber insgesamt scheint es so zu sein, als würde Volvo da besser dastehen. Jetzt schauen wir nochmal zu einem anderen Konkurrenten von Daimler Truck, nämlich Traton. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie schaut es denn bei denen aus?
Ja, Traton wird am heutigen Freitag die Quartalszahlen vorlegen. Bekannt sind schon die Absatzzahlen, die passen ganz gut in das Branchenbild. Im ersten Halbjahr ist der Absatz um 5% zurückgegangen. Wobei es, wenn man sich die Marken anschaut, sehr unterschiedliche Entwicklungen gab. Scania hat 13% zugelegt. Dagegen MAN, Truck & Bus, also die deutsche Marke, die ja vor allem in Europa vertreten ist, da gab es einen Rückgang um 12%. Und in Nordamerika mit der Marke Navistar ein Rückgang sogar um 23%. Also auch hier sehr gemischt, aber unterm Strich ein leichter Rückgang.
Okay, dann vielen Dank, Joachim, für diesen Überblick über die Lage in der Nutzfahrzeugbranche und dabei insbesondere bei Daimler Truck, die nächste Woche Zahlen vorlegen.
Gern geschehen, Franz.
Und nun zu weiteren Themen und Terminen der kommenden Woche. Und da fangen wir mit meiner Kollegin Sabine an. Hallo Sabine.
Hallo Franz.
Sabine, bei den Notenbanken will sich offenbar gerade niemand aus der Deckung wagen. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins vor der Sommerpause unverändert gelassen und aus den USA kommen nun ähnliche Signale. Nachher spreche ich auch noch mit Andreas über die Bank of England, aber jetzt erstmal zur Fed, denn dort trifft sich der Offenmarktausschuss am Mittwoch und Donnerstag.
Genau, und da gehen die Beobachter auch davon aus, dass der Leitzins unverändert bleiben dürfte, zum 8. Mal in Folge dann. Allerdings mehren sich die Signale, dass es dann auf der Sitzung im September vielleicht doch mal zu einer Zinssenkung kommen könnte.
Welche Signale sind das? Worauf stützt sich diese Erwartung?
Also ein Hinweis sind die jüngsten Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise haben im Juni im Vergleich zum Vormonat nachgelassen. Die Jahresrate liegt zurzeit bei etwa 3%. Und Insgesamt sind die Inflationszahlen in den letzten 2 Jahren ziemlich deutlich gesunken. Vor 2 Jahren gab es in den USA noch eine Teuerungsrate von mehr als 9%. Und auch der Preisindex für die privaten Konsumausgaben, der PCE-Preisindex, der entwickelt sich in die gewünschte Richtung, liegt im Moment so bei 2,6%. Und dieser PCE-Index, der gilt auch als das bevorzugte Inflationsmaß bei der Notenbank.
Okay, also da sprechen die Zahlen und die Daten eine deutliche Sprache. Was sagen denn die Verantwortlichen von der Fed?
Da stehen die Zeichen auch auf Veränderung. Der Notenbankchef Jerome Powell, der hat kürzlich gesagt, dass die Fed vor einer bedeutenden und grundlegenden Wende in der Geldpolitik steht. Und das Vorstandsmitglied Christopher Waller meinte, dass die jüngsten Daten eine weiche Landung signalisieren und dass dies dann eine baldige Zinswende auch rechtfertigen würde. Waller geht davon aus, dass die kommenden Inflationsdaten diesen Eindruck dann auch weiter bestätigen werden.
Ja, aber wenn die Fed sich nun erst im September mit einer Zinssenkung befasst, dann ist ja vermutlich kein allzu großer Effekt für das laufende Jahr mehr zu erwarten, oder?
Ja, das ist richtig. Das sehen die Beobachter in den USA auch so. Im Juni gab es die jüngsten Zinsprognosen und die Mitglieder im Offenmarktausschuss, die rechnen jetzt bis Ende 2024 nur noch mit einer Zinssenkung über 25 Basispunkte und zum Vergleich noch im März. Da hatten sie Lockerungen von insgesamt 75 Basispunkten vorausgesagt. Für die Folgejahre sieht es allerdings etwas anders aus. Die Notenbanker rechnen 2025 und 2026 jeweils mit mehr Bewegungen und glauben, dass der Leitzins da um jeweils 1 Prozentpunkt sinken dürfte. Das ist zumindest der Prognosestand im Moment.
Ja, wir werden sehen. Am Donnerstag veröffentlicht die Bank of England dann ihren Zinsentscheid. Und zu diesem Thema habe ich unseren Londoner Korrespondenten Andreas Hippin hier zu Besuch. Hallo Andreas.
Hallo zusammen.
Andreas, jetzt gab es ja einige Daten, konjunkturelle Daten aus Großbritannien, die den Zinsentscheid beeinflussen werden. Was bedeuten denn die jüngsten Inflationsdaten jetzt für die Geldpolitik der Bank of England?
Ja, das ist so ein bisschen paradox, weil die Inflation jetzt den 2. Monat in Folge auf dem Inflationsziel der Bank of England liegt. Also man sollte eigentlich glauben, Ziel erreicht. Jetzt könnte man die Zinsen senken, aber ganz so einfach ist es nicht. Bei den Dienstleistungen ist die Inflation immer noch sehr hoch und auch die Kernrate, in die also so Sachen wie Lebensmittel oder Alkoholika nicht eingehen, also alles, was schwankungsanfällig ist, Kraftstoffe, die ist auch noch über den Erwartungen. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass die Bank of England nochmal den Ball flach hält.
Okay, und wir haben ja über verschiedene Daten gesprochen, Inflationsdaten, aber auch zum Beispiel Arbeitsmarktdaten. Vergangene Woche kamen neue Arbeitsmarktdaten. Entspannt sich denn die Lage am Arbeitsmarkt genug, um einen Zinsschritt zu ermöglichen?
Ja, das müssen dann die Geldpolitiker der Bank of England entscheiden. Es ist nur so, dass jetzt doch die Anzeichen dafür da sind, dass sich die Lage entspannt. Die Einkommen auch im privaten Sektor steigen nicht mehr ganz so stark. Es ist jetzt das erste Mal so, dass die monatliche nominale Rate unter 6% zurückgegangen ist. Und das könnte schon eine Rolle spielen, weil man sich überlegen muss, der Mindestlohn ist um 1/10 gestiegen. Es gab Zuwanderungsbeschränkungen, das müsste eigentlich die Löhne weiter nach oben treiben, das ist aber nicht passiert.
Okay, du hast gerade gesagt, dass nicht alle Daten, insbesondere die Kerndaten, schon so weit sind, wie sie sein sollten. Was spricht denn aber gegen eine Zinssenkung jetzt bei der nächsten Zinssitzung?
Ja, es ist einfach die Angst, die groß ist bei Notenbankern vor einer erneuten Zunahme der Inflation, also dass dieser Inflationsdruck wieder Fahrt aufnimmt. Nachdem man beim letzten Mal versäumt hat, da rechtzeitig drauf zu reagieren, hält man jetzt die Zinsen lieber länger hoch. Und man fürchtet auch, also dass aufgrund von Basiseffekten die Inflation im weiteren Jahresverlauf wieder zunehmen könnte.
Okay, es bleibt also spannend bei der Bank of England, je nachdem, wie sie entscheiden wird. Da schauen wir dann am Donnerstag ganz genau hin und warten dann auf deine Berichterstattung dazu aus London. Vielen Dank, Andreas.
Ja, vielen Dank.
Mittlerweile ist bei den DAX-Konzernen die Quartalsberichtssaison in vollem Gange. Am Dienstag beispielsweise legt Covestro frische Zahlen vor. Und laut IFO-Institut soll sich das Geschäftsklima in der deutschen Chemieindustrie ja zuletzt wieder etwas eingetrübt haben. Zugleich haben aber die Wettbewerber Evonik und Lanxess ihre Prognosen für das Gesamtjahr erhöht. Das klingt ja erstmal wie ein Widerspruch.
Ja, wobei Evonik und Lanxess auch beide eingeschränkt haben, dass jetzt von einer breiten Erholung bislang keine Rede sein kann. Die Frage ist jetzt natürlich, was das für Covestro bedeutet. Mit einer Erholung, die diesen Namen auch verdient, damit rechnen die Leverkusener frühestens in der 2. Jahreshälfte. Und die Analysten der UBS, Die sehen auch bei Covestro das größte Enttäuschungspotenzial der Quartalssaison. Für die Aktionäre allerdings, muss man sagen, dürften die Zahlen vermutlich ohnehin eher zweitrangig sein. Die warten ganz gespannt auf das offizielle Übernahmeangebot von ADNOC, das sich ja auf 62 Euro je Aktie belaufen soll.
Okay, und dann kommen wir mal von der Chemieindustrie zur Medizintechnik. Da gibt es am Mittwoch ein Update. Siemens Healthineers nämlich berichtet über das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2023-24. Und Healthineers ist damit in der zweiten Hälfte seines Geschäftsjahres angekommen. Nach der ersten Hälfte war ja klar, es muss eine Aufholjagd her, um die Jahresziele noch zu erreichen.
Ja, das Management hatte im Mai schon angekündigt, dass der Umsatz im Zeitraum April bis Ende Juni deutlich wachsen soll. Geplant ist ein Plus von 5-7% ohne das Geschäft mit Antigentests. Und innerhalb des Konzerns ist das Bild eher gemischt, muss man sagen. Den besonderen Schwung, den soll die Sparte Varian mitbringen. Für das gesamte Geschäftsjahr hatte der Vorstand bereits das Margenziel der Sparte Diagnostics erhöht und die Erwartungen an die Sparte Imaging dagegen. Die wurden gedämpft, also eine bunte Gemengelage bei Healthineers.
Ja, dann bleiben wir so bunt und wechseln die nächste Branche, nämlich zu Automotive. Am Donnerstag kommen dann Zahlen von Volkswagen, die berichten über das zweite Quartal. Anfang Juli hat VW ja das Margenziel für 2024 gekürzt und die Erwartungen sind vermutlich nicht mehr allzu hoch.
In der Tat, das sind sie nicht mehr. Für 2024 erwartet VW jetzt nur noch eine operative Marge von 6,5-7%. Dieser Korridor ist einen halben Prozentpunkt unterhalb dessen, was man zunächst angekündigt hatte. Und der Grund für dieses niedrigere Margenziel sind Belastungen von bis zu 2,6 Milliarden Euro. Die Problemlage ist mannigfaltig. Im Konzernbereich für Finanzdienstleistungen muss Volkswagen das Geschäft der Volkswagen Bank Rus in Russland entkonsolidieren. Es fallen Kosten an im Zusammenhang mit der Restrukturierung, die bei Volkswagen läuft. Außerdem soll das Gasturbinengeschäft bei MAN Energy Solutions geschlossen werden. Und in Brüssel, da steht ein Standort der Tochter Audi auf dem Prüfstand. Da droht ebenfalls die Schließung. Und vor wenigen Tagen hat ja dann auch noch die Sportwagentochter Porsche den Jahresausblick gesenkt. Das allerdings hat bei VW bislang zu keiner weiteren Anpassung beim Margenziel geführt. Aber es ist herausfordernd.
Und hier noch eine kleine Auswahl weiterer Termine der kommenden Woche, die zumindest kurz Erwähnung finden sollten. Am Montag soll am Europäischen Gerichtshof ein Urteil zum Schutz von Pauschalreisenden bei Insolvenz des Reiseveranstalters ergehen. Das dürfte insbesondere in diesen Zeiten viele Menschen interessieren. Am Dienstag soll dann das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein Urteil zur Wahlrechtsreform der Ampelkoalition fällen. Zur Wochenmitte wird in Berlin das DIW-Konjunkturbarometer veröffentlicht und bei der Bank of Japan steht ein Zinsentscheid an. Und am Donnerstag sind die Börsen der Schweiz wegen des Nationalfeiertags geschlossen. In den USA gibt es Zahlen zum Kfz-Absatz im Juli und der Maschinenbauverband VDMA informiert über den Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau im Juni und im ersten Halbjahr. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 17 Uhr. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Sabine, was hast du denn da so vor?
Ich habe was ganz Spannendes vor. Ich brauche ein neues Regal und das will aufgebaut werden, weil mein altes kam mir in Teilen entgegen, was manche in unserem Haushalt auf zu viel Kleidung zurückführen. Das kann es natürlich nicht sein.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Es muss andere Ursachen haben, aber von daher, ich werde heimwerkeln ein bisschen.
Okay, ein sportliches Unterfangen. Ich hoffe, dass ich irgendwie auf einem Fußballplatz schaffe irgendwann.
Dann wünsche ich dir schönes Wetter.
Ja, danke. Und Ihnen allen alles Gute.
Das war 7 Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.